SWR 2 Leben.
Buenos días. ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a esta organización.
Guten Morgen, wie geht's euch? Herzlich willkommen bei dieser Organisation, die hier an der Grenze diese Initiative durchführt. Wer kommt denn zum ersten Mal? Du? Das erste Mal? Und du? Ich bitte um einen Willkommensapplaus.
Eine junge Frau heißt die Migranten in der Suppenküche willkommen. Der Speisesaal befindet sich in einem unscheinbaren, umzäunten Gebäude im mexikanischen Teil von Nogales, kurz vor dem Grenzübergang in die USA. Etwa ein Dutzend Helfer teilen Essen aus, Reis, Gemüse, Tortillafladen. Unter ihnen ist die 77-jährige Peg Bowden. Die pensionierte Krankenschwester und Buchautorin wohnt auf der amerikanischen Seite von Nogales. Die meisten Menschen hier seien aus Zentralamerika oder aus dem Süden Mexikos geflohen, sagt sie.
Mainly I just go down to Mexico every week and spend 3 or 4 hours.
Ich komme jede Woche nach Mexiko und verbringe hier, wie heute, 3 oder 4 Stunden mit den Migranten. Ich bereite ihnen Frühstück zu, ich höre ihre Geschichten an, ich halte ihre Kinder im Arm und ich suche den Augenkontakt zu ihnen. Ich will ihnen vermitteln, es tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Es tut mir leid, dass mein Land keine humanere Migrationspolitik hervorbringt. Ich möchte das tun, was in meiner Macht steht, um das zu ändern. Deswegen habe ich auch ein Buch darüber geschrieben.
Peg Bowdens ernste Miene öffnet sich zu einem milden Lächeln. Eigentlich hat sie bereits 2 Bücher herausgebracht, in denen sie über ihre Erfahrungen mit Migranten und die US-amerikanische Migrationspolitik schreibt. A Land of Hard Edges, das Land der harten Kanten, und A Stranger at My Door, ein Fremder an meiner Tür.
It's difficult to live in this area without confronting the migration issue.
Es ist schwierig, in dieser Gegend zu leben, ohne sich mit dem Thema Migration zu beschäftigen. Ich sehe Grenzpolizisten, wie sie Leute einsammeln. Oft sehe ich Teenager, die Süßigkeiten verkaufen oder Wasser schleppen. Sie sind Migranten und die Leute fahren vorbei und schauen weg. Und es ist schwierig, an die Informationen zu kommen, wie die Border Patrols agieren. Mein Gewissen ließ mir keine Ruhe mehr.
Peg Bowden, die von Menschen in ihrem Umfeld einfach kurz Peg genannt wird, engagiert sich in verschiedenen amerikanischen nichtstaatlichen Organisationen wie den Samaritans, die Migranten in unterschiedlicher Weise helfen. Neben der Versorgung mit Essen und Medizin richten sie Wasserstationen für Migranten in der Wüste ein. Viele der Samaritans sind pensioniert, erzählt Peg.
Ich bin zwar im Ruhestand, aber ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und malen, Klavier üben, Vögel beobachten oder lesen, was ich vorher gemacht hatte. Wenn ich in einer Demokratie lebe, muss ich mich mehr einbringen.
Die aufrechte Haltung und der flotte Gang lassen Peg viel jünger wirken als 77 Jahre. Stets umringen sie Menschen, Migranten, ihre Helferkollegen. Und in diesen Tagen begleitet sie eine Gruppe amerikanischer Studenten aus Baltimore. Die Studenten wollen, ähnlich wie ich, die Grenze besser verstehen und das, was hier vor sich geht. Um sich diese Grenze plastisch vor Augen zu führen, seien sie hierher gereist, erzählen die jungen Amerikaner.
I'm Madison and I'm 18. Living in Baltimore.
Ich bin Madison und ich bin 18 Jahre alt. Wenn man in Baltimore lebt, erfährt man nicht viel. Hierher zu kommen und wirklich zu sehen, was hier passiert, hilft einem, eine bessere Meinung zu bilden.
Die Suppenküche ist proppevoll. Wie Sardinen sitzen etwa 100 Menschen auf Bänken an langen, schmalen Tischen in einem Raum. Darunter viele Kinder. Einige amerikanische Studenten helfen dabei, Geschirr abzuräumen oder Essen auszuteilen. Andere begleiten Peg nach draußen. Vor der Tür warten Migranten in einer etwa 50 Meter langen Schlange, bis wieder ein Platz zum Essen frei geworden ist. Das Wetter ist heute ungemütlich, es nieselt. Einige Meter weiter befestigen Bauarbeiter die Grenze. Peg spricht mit den Wartenden, stellt ihnen Fragen, findet warme Worte. Der 25-jährige José stammt aus Nicaragua.
las amenazas, ya que tanto la policía como paramilitares llegaban a las casas.
Sowohl die Polizei als auch die Militärs haben uns bedroht. Sie kamen zu uns nach Hause. Man musste das machen, was sie sagten. Sie versuchten, einen zu erpressen. Dafür durchsuchten sie Videos und Fotos. Es gibt zahlreiche Todesfälle, bei denen die Mörder straffrei davonkommen. Entführungen, Menschen, die verschwunden sind. Niemand weiß, wo sie sind. Viele sind festgenommen worden.
José sieht müde aus, hat leichte Schwellungen unter den Augen. Er übernachte in einem der Migrantenhäuser. Jeden Tag kommt er zum Essen hierher, erzählt er. Er brauche von seiner Unterkunft eine Stunde zu Fuß.
Die Militärs suchten nach Personen, die sie unterstützten. Aber ich wollte nicht. Das war der Grund, warum ich mein Land verlassen habe. Vorher habe ich bei der nationalen Polizei um Hilfe gebeten, doch keine Chance. Ich habe Angst um meine Frau und meine kleine Tochter. Ich habe sie an einem anderen Ort in Nicaragua versteckt. Ich werde versuchen, in den USA politisches Asyl zu beantragen.
Peck führt uns auf einer Straße am Grenzzaun entlang. Mindestens 5 Meter ragt das massive, rostbraune Stahlgitter in die Höhe. Bereits seit einem Jahrzehnt würde der Zaun da stehen, sagt sie.
Doch jetzt steht hier anstatt eines Zauns vielfach ein doppelter Zaun. Es ist wie damals bei der Berliner Mauer, vermute ich. Zwischen den Zäunen herrscht Niemandsland. Es ist entsetzlich. Das ganze Gerede um die Mauer. Die Mauer soll denen doch nur sagen, wir wollen dich nicht hier. Wir sind besser als du. Und es wird immer schlimmer. Dazu die bewaffneten Grenzpolizisten, die an der Mauer hin und her laufen.
Trumps Pläne vom Mauerbau kämen zwar nicht voran, sagt Peck, doch die bestehende Grenze habe er befestigt und überall mehr Stacheldraht anbringen lassen.
Trump has changed just the whole tenor of our country.
Mit Trump hat sich das Gesicht unseres Landes verändert. Obama war kein perfekter Präsident. Er schob mehr Menschen ab als jeder andere Präsident. Aber Trump ist davon besessen, mehr Grenzzäune zu bauen, auch wenn diese Zäune zu gar nichts Nütze sind. Sie halten keine Terroristen ab, denn die kommen über Kanada oder sind schon im Land. Sie halten keine Drogen ab. Sie halten keine Migranten ohne Dokumente ab. Die Migranten suchen ihren Weg über die Wüste und sie sterben.
Plötzlich hält Peck inne. Sie bleibt vor dem Grenzzaun stehen, der hier auf einer Art Betondeich gebaut ist. Menschen haben sich am Zaun verewigt. In weißen Lettern steht auf den Stahlrohren Volemos, lass uns fliegen, oder Libertad, Freiheit. Auch bringen kunstvolle Malereien etwas Farbe auf das rostbraune Gitter. Bunte, tanzende Skelette, Figuren, feuerspeiende Tiere. Peck weist auf eine Stelle, wo lauter Kreuze angebracht sind, Kerzen und das Gemälde eines Jungen.
José Antonio, he died right here.
José Antonio ist genau hier gestorben. Mexiko war so wütend darüber. Viele Amerikaner sind wütend. Jeden 10. des Monats treffen wir uns hier, um seiner zu gedenken.
José Antonio Elena Rodríguez war ein 16-jähriger Mexikaner, der am 10. Oktober 2012 von einem amerikanischen Grenzpolizisten hier am Zaun erschossen wurde, klärt Peck uns auf.
Er lief die Straße entlang und der Grenzpolizist war auf der anderen Seite. Er meinte, dass sein Leben in Gefahr war, weil das Kind einen Stein gegen den Zaun geworfen hat. Was Teenager in Nogales oft machen, diese Mauer macht sie so wütend. Der Polizist drehte völlig durch. Er feuerte 16 Kugeln ab auf dieses Kind, die es 10-mal in den Rücken trafen. José Antonio ging nieder nach einem Schuss. Er lag schon am Boden und der Polizist schoss weiter.
José Antonio sei auf seinem Weg nach Hause gewesen, fügt die ehemalige Krankenschwester hinzu.
Er hatte seine Freundin besucht. Es war so 10 oder 10.30 Uhr abends, als das passierte. Nogales ist immer noch schockiert darüber. Vor allem die Menschen, die in der Grenzregion leben, sind fassungslos, dass der Polizist ohne Strafe davonkam. Er wurde zweimal vom Gericht als nicht schuldig befunden.
Einige Meter weiter stellt Peck uns einen bärtigen Mann vor, der vor seinem Krankenwagen steht. Dem Mexikaner Francisco Olachea Martin, den alle Pancho nennen. Pancho arbeitet als Krankenpfleger eng mit Peck zusammen. Mit dem Krankenwagen fährt er durch Nogales, um Migranten zu behandeln. Wir dürfen in seinem Wagen mitfahren.
I'm from Baja California. I've been in Nogales since 2008.
Ich komme aus Baja California. In Nogales bin ich seit 2008, nachdem ich aus den USA abgeschoben worden war. Da sah ich die ganze Not hier.
Erzählt Pancho auf der Fahrt. Am Fenster ziehen kistenartige Häuser vorbei. Die Straßen sind vollgestopft mit Autos und Menschen. Wie viele hier an der Grenze wechselt Pancho oft zwischen Spanisch und Englisch hin und her.
Back in those days, the Commodore was very little. The immigrants were very discriminated.
Als ich hierher kam, war die Suppenküche noch sehr klein. Die Immigranten wurden diskriminiert. Viele Menschen schliefen auf den Gräbern, also auf dem Friedhof. Als ich das sah, habe ich mich als Freiwilliger beim Roten Kreuz beworben. Ich ging wieder aufs College und machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Ich wollte alles machen, was nötig war, um meinen Landsleuten zu helfen. Jetzt habe ich eine gemeinnützige Organisation, die sich Panchito nennt. Jeden Tag fahren wir zu den Migrantenherbergen und versuchen, so gut wie möglich zu helfen.
Pancho macht am Straßenrand Halt, wo eine Gruppe Migranten ihn offensichtlich erwartet. Sie stellen sich in einer Reihe auf, als er aus dem Wagen steigt, und begrüßen ihn.
Ich brauche etwas gegen Grippe und Husten. Und vor allem am Abend kratzt es im Hals.
Hier an der Straße behandelt Pancho seine Patienten. Ihre Herberge sei gleich da drüben, sagt die Frau und weist auf ein hell gestrichenes Häuschen hinter einem Eisentor, das sich an einen Hügel anschmiegt. Wie die meisten Migrantenherbergen an der Grenze sei sie eine kirchliche Einrichtung, fügt Pancho hinzu. Er greift zu einer kleinen Lampe und schaut der Frau in den Hals.
Seit wann hast du diese Beschwerden?
Seit 3 Tagen, sagt die Frau, die aus Guatemala geflüchtet ist. Ihr stecke die Reise noch in den Knochen, murmelt sie. Pancho kramt in seiner großen, schwarzen Krankentasche und hält ihr ein Päckchen mit Tabletten hin.
Du musst alle 8 Stunden eine Tablette nehmen. Die helfen gegen die Grippe und den Husten.
Hast du was, um Diabetes zu behandeln? Fragt eine andere Frau. Der nächste Mann in der Reihe hat ein entzündetes Auge. Einige Medikamente hat Pancho nicht dabei. Er verspricht, in die Apotheke zu fahren und wiederzukommen.
Wir haben viele Fälle von Windpocken, Magenverstimmungen wegen der ungewohnten Ernährung, Infektionen, die dadurch ausgelöst werden, weil sie lange nicht duschen konnten, jede Menge grippale Infekte, Ohrenentzündungen.
Die Liste der Krankheiten, die die Migranten haben, die in Nogales stranden, sei lang, sagt Pancho. Es sei schwierig, ihnen allen gerecht zu werden.
Ich habe 2 Mitarbeiter in der Woche, Dr. Peter Brown aus Tucson und einige Ärzte hier aus Mexiko.
Wir fahren zu einem flachen, umzäunten Gebäude. Ein schwer bewaffneter mexikanischer Wachmann öffnet die Tür zu einem kleinen Raum, der mit Matratzen ausgelegt ist. Darauf sitzen oder schlafen 1 Dutzend Menschen. Die Hälfte sind Kinder. Sie alle stammen aus dem südmexikanischen Bundesstaat Guerrero und warten auf ihre Anhörung. Sie hoffen, Asyl in den USA zu bekommen. Auf einer der Matratzen sitzt ein junges Paar. Ihr 1-jähriges Kind schläft. Die 7-jährige Tochter sitzt ruhig neben ihnen.
Die Kriminalität in Südmexiko ist sehr heftig geworden. Die Verbrecher respektieren gar nichts mehr. Sogar die Kinder werden belästigt. Altamira heißt das Dorf, wo wir herkommen. Etwa 4 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Ich habe einen Cousin in den Staaten und der sagte uns, dass wir kommen sollten, dass wir es halt versuchen sollten.
Der junge Südmexikaner stellt sich als Omar vor.
Fast alle Menschen dort pflanzen Amapola an. Das ist eine natürliche Droge. Die ist ähnlich wie Heroin. Die Kriminellen handeln mit dieser Droge. Seit 3 Jahren hat sich die Situation zugespitzt. Deshalb sind wir geflohen, denn sie wollten uns zwingen, für sie zu arbeiten. Wir wurden bedroht. Sie haben uns nichts anderes mehr anbauen lassen, wie zum Beispiel Mais, mit dem wir uns selbst versorgen.
Die Drogenhändler wollten sie zwingen, auch Amapola anzubauen, erzählt das Paar. Sie weigerten sich und flohen. Omars Frau, Guadalupe, streichelt ihrem schlafenden Kind über den Kopf.
Es ist besser für unsere Kinder und für uns. Das Kommissariat hat uns dabei geholfen, das Dorf zu verlassen, ohne dass die Drogenhändler davon mitbekommen hatten.
Wir haben auch eine schriftliche Bescheinigung bekommen.
Die Bedrohung sei so weit gegangen, dass sie ihr Kind nicht mehr zur Schule bringen konnte, berichtet Guadalupe. Denn die Drogenhändler hätten ihr auf dem Weg aufgelauert, sie belästigt.
Wir würden uns nicht sicher fühlen, wenn wir in Mexiko blieben, denn diese Banden sind überall vernetzt. Wir wissen nicht, wo sie sind, an welchem Ort. Deswegen wollen wir unbedingt außer Landes.
Auf dem Rückweg zur Grenze wirkt Peck nachdenklich. Eigentlich sei der Tag heute wie viele andere, doch es ginge ihr immer wieder nahe, sagt sie.
We saw several hundred people.
Wir haben mehrere hundert Menschen heute gesehen. Verzweifelte Menschen, die ihre Kleider im Rucksack trugen, hungrig waren, froren. Es war kalt und regnerisch heute. Da war so viel Hoffnung in ihren Augen und ihre Kinder rannten umher. Sie alle hoffen, dass sie Asyl in den USA bekommen. Und sie verdienen es. Ich meine, sie fliehen vor Gewalt und Korruption in Zentralamerika und im Süden Mexikos.
Molly Molloy ist Politikwissenschaftlerin an der Universität in Las Cruces. Und sie war die Partnerin von Pecks verstorbenem Bruder, dem Schriftsteller und Journalisten Charles Bowden. Molly Molloy trägt die Statistiken verschiedener Institute zusammen und veröffentlicht täglich Zahlen zu Gewaltopfern oder Asylverfahren.
Um Asyl vor Gericht zu bekommen, musst du beweisen, dass du verfolgt wirst und dass es mit deiner Identität zu tun hat, mit deiner politischen Einstellung. Du musst also eine politische Figur sein oder zu einer verfolgten Minderheit gehören.
You need to be a minority who is persecuted. Die Mehrheit passt nicht in dieses Raster, sagt die Wissenschaftlerin. In der jüngsten Zeit habe kaum noch jemand Asyl bewilligt bekommen.
I mean, it's been bad. President Obama was called the deporter in chief.
Es war schon vorher schlecht. Präsident Obama trägt den Beinamen der Abschieber, weil er viele Menschen abgeschoben hat. Aber die Verfolgung, die Gefahr, in der die Leute sind, die Asyl suchen, und auch die Situation, in der viele ohne legalen Status in den USA leben, all das ist schlimmer als je zuvor in den vergangenen 30 Jahren.
60.000 Menschen werden zurzeit in Auffanglagern festgehalten, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen hausen, so Molly Molloy. Weitere 60.000 sind zurück nach Mexiko geschickt worden, um sich einem Bleibeprogramm zu unterziehen. Und eine große Anzahl sei gezwungen worden, nach Zentralamerika zurückzukehren. Wir gehen an der Suppenküche vorbei über die Grenze ins amerikanische Nogales. Vor dem Grenzposten warten Autos in einer langen Schlange. Wir nehmen den Fußgängerübergang. Dann kommt das übliche Prozedere. Dokumente vorzeigen und Fragen beantworten, wo ich in den USA übernachte, wie lange ich bleibe, was ich vorhabe. Peck ist genervt. Der Ton an der Grenze sei so viel rauer geworden, sagt sie hinterher.
Ich bin jetzt eine Großmutter. Ich bin nicht ängstlich, ins mexikanische Nogales zu gehen. Ich gehe rüber am Tag, in der Nacht. Aber ich habe inzwischen Angst davor, auf die amerikanische Seite zu gehen. Wegen der zunehmenden Militarisierung.
Insgesamt ist etwa ein Drittel der über 3000 Kilometer langen Grenze zwischen Mexiko und den USA durch Zäune, Gitter oder Mauern befestigt. Der Rest ist unwegbares Gebiet. Meistens Berge, Flüsse oder endlose Wüste, erklärt Peck. Im Morgengrauen fahren wir mit Pecks Kollegen von den Samaritans in die Wüste von Arizona. Die aufgehende Sonne verleiht Himmel und Bergen einen rosafarbenen Schimmer. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass diese schöne Landschaft lebensfeindliches Gebiet ist. Viele Migranten kommen hier zwar leichter über die Grenze, finden aber in der Wüste ihren Tod. Meine Augen wandern über die karge, endlose Landschaft. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, die Wüste zu Fuß zu durchqueren. Alles sieht gleich aus. Trockenes, hügeliges Land mit buschartigen Grasbüscheln. In einem Moment denke ich, der Berg da drüben mit seiner kantigen Spitze könnte ein Orientierungspunkt sein. Doch im nächsten Tal habe ich die Sicht auf ihn wieder verloren. Wir begleiten die Samaritans zu den Wasserstationen, die sie hier eingerichtet haben, damit Migranten ihren Durst stillen können, falls sie vorbeikommen. An einer Stelle, etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt, finden wir halbleere Wasserflaschen und geleerte Konservenbüchsen. Offensichtlich haben Migranten die Stelle gefunden und sich stärken können. Ein 14-jähriges Mädchen namens Joseline aus El Salvador hatte weniger Glück. Sie ist etwa 50 Meter von der Wasserstelle gefunden worden, verdurstet. Man konnte ihre Leiche noch identifizieren. Von vielen anderen findet man, wenn überhaupt, nur noch Knochen, weil Leichen von Tieren gefressen werden und die Sonne ihr Übriges tut. Die Samaritans haben ein Grab für Joseline hier in der Wüste eingerichtet und gedenken ihr jedes Mal, wenn sie hierher kommen. Auch auf der Wüstentour begleiten uns die Studenten aus Baltimore, wie die 17-jährige Negela.
Was ich in diesen Tagen erlebt habe, hat komplett meine Einstellung zur Grenze verändert. Es macht mich sehr nachdenklich. Einer der Samaritans hat gesagt, dass jemand hierher gekommen ist und Antworten gesucht hat, aber am Ende mehr Fragen hatte. Das ist genau das, was mir passiert. Aber gleichzeitig fühle ich mich besser informiert. Und ich frage mich, wohin diese Krise führen wird.
Wondering how like this crisis is going to carry on. In a tropical country of El Salvador,
a journey is about to begin. Trump habe dem Ansehen des Landes geschadet, viele Familien polarisiert, auch ihre, sagt Peck Boden, und das Elend an der Grenze sei durch ihn noch schlimmer geworden. Doch gleichzeitig fingen viele Menschen nach der Wahl von Donald Trump an, sich für mehr Gerechtigkeit zu engagieren.
I guess what it's forced a lot of people who have more of a humanitarian.
Ich denke, es brachte eine Menge Leute dazu, politisch aktiv zu werden. Es auszusprechen, wenn wir Rassismus erfahren, wenn wir Grausamkeit sehen. Lauter zu werden, statt höflich zu sein.
Cruelty, to speak up instead of being polite.